Wir wollen uns der Herausforderung stellen, Form und Inhalt unserer Gottesdienste anhand biblischer Prinzipien zu prüfen. Was hat Priorität? Wie geben wir Raum für ein breites Mitwirken möglichst vieler Gottesdienstbesucher? Wie kann ein Gottesdienst geleitet werden, damit Predigt, Gebet, Abkündigung, die Mahlfeier etc. in einem gottverherrlichten Rahmen gestaltet werden kann? Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich mit uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du deine Gemeinde baust, auch im 21. Jahrhundert, auch hier in Deutschland und in anderen Ländern auf der ganzen Welt. Ja, du hast am Kreuz deine Liebe zu uns Menschen gezeigt und gezeigt auch, was das Wesentliche ist, die Beziehung zu dir, die Vergebung der Schuld und die Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit. Herr, wir danken dir dafür, dass du in unser Leben eingegriffen hast, dass du es zum Guten gewendet hast. Du hast uns herausgerissen aus der Verlorenheit und wir dürfen jetzt dir nachfolgen, auch in der Gemeinschaft der Gotteskinder. Herr, wir danken dir auch für die Gemeinden, aus denen wir jetzt hierher gekommen sind zur Konferenz. Danken dir auch für den Segen, den du uns dadurch immer wieder schenkst. Und bitten jetzt auch für diesen Workshop, dass du uns leitest, dass du uns Wichtiges durchdenken und verstehen lässt, auch für unsere Gemeindearbeit. Hab Dank dafür, dass du bei uns bist und dass du uns auch segnen möchtest. Amen. Amen. Jeden Sonntag Gottesdienst. Ja, und wenn man etwas jeden Sonntag oder regelmäßig immer und immer wieder hat oder tut, dann kann das ja auch langweilig werden oder leer, irgendwie nur eine Form. Ich meine, das ganz Traurige, was wir ja im Alten Testament finden, wo Gott sogar seinem Volk sagen muss, ich weiß jetzt nicht genau die Stelle, wo steht, aber ihr wisst das bestimmt oder andere können uns das sagen, und spätestens dann die Konkordanz, dass Gott hasst das Geplärr der Lieder Israels. Und das ist eigentlich so eine ganz traurige Aussage, dass ein Gottesdienst kann eben auch für Gott keine Ehre sein. Ja, und das wollen wir auf keinen Fall. Und trotz der Regelmäßigkeit von Gottesdienst, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns fragen, ja, was möchte Gott? Was ist denn in seinem Sinne? Wie hat er sich das vorgestellt? Ich weiß auch, wenn wir über Chancen und Möglichkeiten des Gottesdienstes reden, dass manche von euch vielleicht diesen Begriff gar nicht benutzen in der Gemeinde. Da gibt es vielleicht nur eine Versammlung und man meidet vielleicht dieses Wort, weil das vielleicht in den Kirchen geprägt wurde. Aber ich denke, wir wissen alle, um was es gehen soll, auch heute, um das Zusammenkommen der Gläubigen, um zu beten, um Gemeinschaft zu haben unter dem Wort Gottes oder wie man es auch anders nennen möchte. Es ist natürlich auch wichtig für uns, dass wir bedenken, ja, wir sind ja nicht die Anfänger der christlichen Gemeinde und wir haben auch nicht die Aufgabe, den Gottesdienst irgendwie neu zu erfinden. Ja, dass wir jetzt sagen können, so wie wir Gottesdienst feiern, so ist es das allein Richtige. Ja, wir stehen ja in einer christlichen Tradition, praktisch von der Urgemeinde in Jerusalem bis heute hat es viele Gläubige gegeben, die den Herrn gelobt haben, die zusammengekommen sind und ihn angebetet haben. Und das sah vielleicht manchmal ganz anders aus, als wie wir das heute tun und praktizieren. Und mir ist es in keinerlei Weise ein Anliegen, jetzt irgendwie eine spezielle Art des Gottesdienstes, wie wir es heute feiern, zu glorifizieren oder als besonders richtig und wichtig hinzustellen. Sondern ich denke, wir stehen alle immer wieder vor der Frage, mit der Bibel in der Hand, wie möchte Gott geehrt werden und wie baut er seine Gemeinde. Also dieser Workshop ist natürlich auch von meinem Erfahrungshorizont geprägt. Ich bin geboren in Süddeutschland, im Landkreis Lörrach, ganz Südwestecke, bin in einem Elternhaus groß geworden. Meine Eltern waren in der evangelischen Kirche und mit all den Traditionen, die dazugehören, bin dann durch eine Teestubenarbeit zum lebendigen Glauben gekommen an den Herrn Jesus Und dann ist dort eine kleine freie Gemeinde entstanden. Und dann durch eine Bibelschulzeit und das Praktikum bei Ernst Mayr bin ich natürlich dann geprägt worden, auch von Gemeindearbeit, wie wir es jetzt heute kennen. Und ich denke, wir sind oft, viele sind sehr ähnlich von unseren Gemeinden, die jetzt wieder neu auf den Leuchter gestellt haben. Es ist die Gemeinde der Gläubigen, der Wiedergeborenen und nicht nur eine sogenannte Christenheit, ja, die durch irgendwie ein Sakrament dann zusammengehört. Ja, ich habe jetzt ein paar Punkte, die wir gemeinsam durchgehen möchten. Und das Erste, da fangen wir einfach jetzt mal, wie man es vielleicht nicht tun sollte, aber wie wir es jetzt einfach mal machen. Wir fangen jetzt mal mit unserer Gemeindepraxis an. Ja, wir können jetzt auch sagen, der erste Punkt, was sagt die Bibel? Und der zweite Punkt ist, wie leben wir das, was die Bibel sagt? Und aber wir machen es jetzt umgekehrt. Und das Dritte wollen wir dann einen Punkt haben, was sollen wir beachten, wenn wir lebendiges Gemeindeleben fördern wollen? So ein paar Feststellungen oder Beobachtungen von mir. Und am Schluss, dass wir nochmal Gedanken machen, wie wird der Gottesdienst im Himmel sein? Ja, wo vieles gar nicht mehr da ist, was wir heute in unseren Gottesdiensten für wichtig finden. Ja, was ist dann das Wesentliche? Ja, fangen wir mal an. Wie feiern wir heute unseren Gottesdienst? Ja, wie war es am vergangenen Sonntag, als wir in die Gemeinde gingen? Und ich werde also immer wieder euch auch auffordern, mal euren Standpunkt zu erläutern. Und ich denke, da werden wir einiges auch zusammentragen können. Ja, das erste Mal die Frage, wann findet denn unser Gottesdienst statt? Ich denke, die meisten haben einen Gottesdienst am Sonntag. Gehe ich da richtig in der Annahme? Oder ist jemand von euch hier, der es vielleicht an einem anderen Tag zur Gewohnheit hat in der Gemeinde? Ich denke, in anderen Ländern ist es vielleicht üblich, dass man am Freitag den Gottesdienst hat oder am Samstag, je nachdem. Es ist nicht so immer gleich, wie wir das vielleicht vermuten würden. Wann treffen wir uns denn zum Gottesdienst? Wer von euch beginnt den Gottesdienst morgens?
Was ist morgens?
Ja, zwischen Sonnenaufgang und 12 Uhr mittags, ja? Ja. Und wie viele denn um 10 Uhr? Manche früher? Wer hat das früher? Halb zehn, noch früher? Dreiviertel neun. Aha, das ist interessant, aber so in der Richtung. Also wir haben uns Gedanken gemacht, ja, wir wollen uns sonntags morgens treffen. Ja. Und ich weiß das von Ostfriesland, wo ich jetzt auch bin, und in anderen Gegenden ist das wahrscheinlich auch so. Die landeskirchliche Gemeinschaft hat bewusst den Sonntagmorgen freigelassen und trifft sich dann abends, weil man mit der Kirche nicht in Konflikt kommen möchte. Ja? Und ich denke, bei uns ist oftmals so, gerade deshalb wollen wir ja als selbstständige Gemeinden uns am Sonntagmorgen treffen, weil wir unseren Gottesdienst ansehen als Gottesdienst, wo wir auch zu der Zeit uns versammeln wollen, wo man das auch machen kann und wo das gut möglich ist. Also wir treffen uns am Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum das denn so ist? Warum treffen wir uns jetzt am Sonntagmorgen zum Gottesdienst? Es gibt ja auch andere Gemeinden, die treffen sich am Samstagabend zum Wochenschlussandacht oder am Sonntagabend zu einem zusätzlichen Gottesdienst. Warum trefft ihr euch denn am Sonntagmorgen?
Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche.
Also von der Bibel diesen Vers dann, praktisch erster Auferstehungstag, ja, treffen wir uns am Sonntag. Ich meine, jetzt mittlerweile ist ja bei uns im Kalender das nicht mehr der erste Tag der Woche. Hat sich ja mal in den 70er Jahren geändert, da wurde das umgestellt. Ja, dann ist das jetzt praktisch der letzte Tag der Woche jetzt in unserem Kalender. Erster Tag der Woche, man trifft sich. Wo findet der Gottesdienst denn statt? Ich meine, da ist bestimmt auch bei uns eine Fülle vertreten. Als ich das erste Mal nach, ja?
Ein Gedanke ist eben auch, dass sonntags bisher die meisten eigentlich frei haben. Weil das heute nicht mehr so selbstverständlich ist. auch ein Gedanke, dass man sich da als Gemeinde versammeln kann.
An einem freien Tag, ja, wo es viel möglich ist da. Ja, der Kaiser Konstantin, der hat das dann ermöglicht. Ich meine, die ersten Christen, die hatten da nicht frei. Die haben sich dann auch...
Die haben sie auch ein bisschen früher getroffen.
Zum Gottesdienst. Die haben sie auch abends getroffen, dann nach getaner Arbeit dann, ja, manchmal. Ja, aber es ist wichtig, dass wir uns da mal Gedanken machen. Wo findet er denn statt? Ich habe vorhin noch am Tisch beim Kaffeetrinken erzählt, wie ich zum ersten Mal mit der KFG in Kontakt gekommen bin. Es war ein Gemeindegründungsseminar in Pfullingen, im schönen Schwabenland. Und ich habe das Gemeindehaus da gesucht von der Biblischen Missionsgemeinde in Pfullingen, Ernst Meyer. Und ich sah einen riesen Betonbau, Riesenkirche mit Schaukasten, mit den Veranstaltungen drin. Und ich habe gedacht, das ist ein bisschen komisch. So eine freie Gemeinde und so ein riesen Kirchengebäude, irgendwie stimmt da was nicht. Und ich habe auch gesehen danach, das war die katholische Kirche. Das war gar nicht das Gemeindehaus von Ernst Meyer. Das war dann gerade auf der anderen Straßenseite. Ja. Das habe ich dann ein bisschen irritiert. Ja. Und das war gar nicht so ein sakraler Bau, das war einfach ein Wohnhaus. Ja, von außen hätte man gar nicht vermutet, dass hier sich eine Gemeinde trifft. Nur der Schaukasten, der hat natürlich darauf hingewiesen, da auch wieder am Fußgängerweg, da wo, dass hier auch Gottesdienste und christliche Veranstaltungen stattfinden. Wo trefft ihr euch denn? In was für Räumlichkeiten? Sind das neu gebaute Kirchen der freien Gemeinde so und so? Also ich weiß von Ostfriesland, da treffen sich Gemeinden, einmal in einer früheren Molkerei in Papenburg, das gehört zwar nicht ganz zu Ostfriesland, in einer ehemaligen Schlachterei, in einer ehemaligen Schule. Wir treffen uns in einer ehemaligen Gaststätte. Wo trefft ihr euch denn?
In einem ehemaligen Farbengeschäft.
Genau, die christliche Schule in Ostfriesland war ein ehemaliger Baumarkt. Ja?
Ehemalige neuapostolische Kirche.
Aha, interessant.
Gute, auch 3 Jahre leer.
Gute Wendung, ja.
Ehemalige Fabrik.
Aha, Fabrikgebäude, ja.
KZ-Zubehör.
Ja.
Ehemals.
Gut, habt ihr noch andere interessante Räumlichkeiten?
Ehemals Disco.
Ja. Kino habe ich auch schon mal gehört, ja, ehemaliges Kino.
Wir sehen bei so einem manchen Gebäude, wo es verschiedene Vereine einsetzen.
Aha.
Also wir sind eine ehemalige Schlosserei.
Schlosserei.
Das ist eine Gemeinde, die in einem noch aktuellen Kino
sitzt. Aha. Ich habe auch schon gelesen, weil du kommst ja aus Belgien, dass dort auch eine freie Gemeinde trifft sich in einer stillgelegten katholischen Kirche, die nicht mehr genutzt wird.
Im Augenblick, ja.
Die
haben sie 2 Jahre gemietet.
Ja. Ja.
Aber es ist noch nicht endgültig.
Ja, nee, aber es fand ich nur interessant, ja, dass da auch so...
Ja, aber sonst, wir haben in der Gemeinde gesammelt, ehemalige Wirtschaft, ja.
Ja.
Da war die Kneipe und hinten der Tanzsaal. Der Tanzsaal ist der Gemeinderaum geworden, die Kneipe ist der Kaffee ist auch geworden.
Mhm.
Ja, voll sind der Kaffee. Im Augenblick in der Gemeinde ehemalige Arztpraxis.
Mhm. Ist doch interessant. Also bekehren sich nicht nur Menschen, sondern auch Gebäude vielleicht, ja? Kann man so sagen. Werden die umgenutzt. Und ich fand nämlich auch mal traurig, es gibt auch das Gegenteil. Wir waren mal einen Praktikanten aus unserer Gemeinde besuchen in London, in South Hall. Und wenn man dort aussteigt aus der U-Bahn-Station, denkt man, man ist in Indien. Ja, weil da Sikhs mit Kopftüchern, Turbanen durch die Gegend laufen und wie wenn das Indien wäre und da geht man an Gebäuden vorbei, ehemalige Baptisten, Kapelle, Heilsarmee und daraus sind jetzt Sikh-Tempel geworden, ja, und das gibt es auch, ja, dass praktisch ehemalige Kirchen oder Freikirchen umgewandelt werden praktisch zu anderen Städten. Ja, wer kommt denn zu unseren Gottesdiensten? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht, wer kommt? Natürlich die zum Glauben gekommen sind, die vielleicht die Gemeinde mitgegründet haben, die dort einen Dienst tun mit den Familien, mit den Kindern, Teenagern und Jugendlichen. Oder es kommen auch Gäste, die die Gemeinde kennen, oder Besucher oder Studenten, die mal auf Heimataufenthalt wieder mal sind vom Studium, so ein Wochenende bei Mama zu Hause. Und ich denke, es ist auch interessant, mal zu fragen, wer kommt denn eigentlich in unseren Gottesdienst? Wer ist denn dabei? Ja, und das wird auch immer eine vielfältige und eine bunte Schar auch sein. Oder vielleicht kommen Neugierige und wollen mal schauen, was da mit diesen Räumen geworden ist. Vielleicht auch gerade, wenn jetzt so eine Umnutzung stattgefunden hat und man weiht die Räume ein und möchte der Bevölkerung irgendwie das nahe bringen, was jetzt da draus geworden ist. Ich möchte als nächstes mal kurz den Ablauf eines Gottesdienstes uns ein bisschen vorstellen, wie wir es so im Lauf der Jahre, wie es so, sich da für uns so entwickelt hat. Ja? Weil das heißt nicht, dass ihr das auch machen sollt, aber ich will nur mal das so erzählen, um so ein bisschen Eindruck zu geben. Ihr könnt natürlich auch gerne mal selber nach Ostfriesland kommen. Ist ganz einfach zu finden. Da, wo am meisten Tee getrunken wird in Deutschland, das ist Ostfriesland. Ja? Landkreis Leer. Ja, obwohl der Kantis kommt ja aus der Kölner Gegend. Ja. Genau, also Freie Bibelgemeinde in Lammertsfehn. Wir treffen uns, bevor der Gottesdienst um 9:30 beginnt, zum Gebet. Die möchten, meistens sind das die Ältesten der Gemeinde, auch jeder, der hat gerade rechtzeitig von zu Hause weg kann. Und um 9:30 beginnt der Gottesdienst. Eigentlich beginnt er schon früher. Ich sage eigentlich immer, der Gottesdienst beginnt nicht um 9:30. Er beginnt eigentlich schon dann, wenn die Ersten kommen und dann miteinander ins Gespräch kommen. Und er hört erst auf, wenn die Letzten dann wieder das Gemeindehaus verlassen. Weil alles gehört irgendwie dazu. Auch die Gemeinschaft nach dem offiziellen Programm, der Austausch. Aber jetzt terminmäßig beginnt der Gottesdienst um 9:30. Wir haben das bewusst auch ein bisschen früher angesetzt. Ja, dann hat man auch rechtzeitig oder frühzeitig die Möglichkeit, dann nach Hause zu gehen zum Mittagessen. Also für uns ist das jetzt immer so die letzten Jahre auch geblieben. Wir beginnen mit einem instrumentalen Vorspiel und wir haben das jetzt so eingebürgert, dass dieses Vorspiel macht jetzt kein Kirchenmusiker, der studiert hat oder so, sondern das machen viele junge Leute, Kinder manchmal, die ein Instrument lernen. Wir haben viele musikalisch Begabte und die wollen natürlich auch mal das zeigen, was sie können. Ja? Und dann haben wir gesagt, da könnt ihr ein Vorspiel dann machen, spielen, Eingangsstück. Und dann kommt eine Begrüßung durch den, der die Gottesdienstleitung hat. Also das ist auch so eingeteilt. Jemand hat die Leitung des Gottesdienstes und dann hat auch jemand die Predigt. Es gibt eine Begrüßung, ein Bibelwort, ein Gebet. Und dann nachher singen wir ein Lied. Wir haben auch das so, dass wir jeden Monat ein Monatslied haben, um neue Lieder auch aus unserem Liederbuch kennenzulernen. Und das hat sich eigentlich auch bewährt, auch wieder regelmäßig ein neues Lied auch zu lernen. Da ist ein Ehepaar für zuständig, die das Lied dann auch uns beibringen, auch mit Gitarre begleiten. Und das Monatslied ist dann auch bei uns auf unserem Monatsplan abgedruckt. Also wir haben so eine DIN A4-Seite doppelt bedruckt. Da steht praktisch alles drauf, was an Veranstaltungen stattfindet und wer da einen Dienst hat. Also kein großer, langer Gemeindebrief, sondern nur ein Dienstplan, könnte man auch sagen. Ja, dann gibt es natürlich wie bei jeder Gemeinde Ansagen, Abkündigungen, Termine, die nicht im Monatsplan stehen oder wenn eine Veranstaltung geplant werden muss. Ich denke, ihr kennt das auch. Oder wenn zum Beispiel jetzt in der Vorweihnachtszeit haben wir so eine Aktion, lebendiger Adventskalender, wo man in verschiedenen Häusern dann auch eine kurze Andacht hat im Dorf oder in der Garage. Da muss auch einiges organisiert werden. Und auch die Geburtstagskinder werden mit einem Gruß aus der Bibel, dann auch den wird gratuliert zum Geburtstag. Dann haben wir natürlich auch viele Kinder im Gottesdienst. Die sind dann praktisch von 9:30 bis 10 Uhr mit dabei. Und manchmal wird auch für Kinder etwas gemacht, irgendwie eine kleine Lektion. Oder die Kinder singen ein Geburtstagslied. Dann um 10 Uhr gehen die Kinder zu den Kindergruppen. Also wir haben auch in dieser alten Gaststätte genug Räume, dass zwei Kindergruppen stattfinden können, Kindergottesdienst, wo auch die Mitarbeiter immer abwechseln. Und parallel zur Predigt findet auch ein Bibelunterricht statt, praktisch für die Teenager so von 11 bis 13 oder 12 bis 14, 2 Jahre lang. Und wir haben das Material von Delenburg und zwei Älteste sind also dafür zuständig, dass sie auch die Teenies unterweisen. Ja, nachher gibt es dann eine Gebetsgemeinschaft. Wir haben ein bisschen eine niedrige Decke bei unserem Gottesdienstsaal, deshalb ist die Luft auch manchmal ein bisschen stickig dann und dann ist meistens so unsere Lüftungspause, ja, dass wir frische Luft reinlassen und dann auch gemeinsam im Stehen auch beten. Wir haben auch jeden Sonntag eine Sammlung, wo wir praktisch dann auch Geld sammeln für die Belange der Gemeinde oder am ersten Sonntag im Monat für ein Missionars-Ehepaar. Er kommt gebürtig aus unserem Ort, ist jetzt mit einer Amerikanerin verheiratet und sie sind jetzt mit ihrem kleinen Sohn in China in der Missionsarbeit. Und dafür beten wir und dafür sammeln wir auch jeden ersten Sonntag im Monat. Eine lustige Begebenheit ist auch, dass irgendwann am Anfang unserer Gemeindearbeit war ein Basar in der landeskirchlichen Gemeinschaft bei uns im Ort. Und da gab es solche Eierwärmkörbchen, ja, so eine Henne, wie so ein Huhn das, sieht das Ding aus, mit zwei Flügeln und so ein Weidenkörbchen, ja. Und wir haben also keinen Klingelbeutel in dem Sinne, sondern eine Sammelhenne. Ja, da kann man die Flügel hochklappen und dann kann man das Nötige reinlegen. Also das ist auch interessant, ich meine, ihr habt das bestimmt auch anders, müssen wir nicht so machen, ist klar. Ja, dann haben wir eine Predigt jeden Sonntag, wie bei euch wahrscheinlich auch. Und die nimmt so den Raum so bis zu 40 Minuten ein, wo dann auch verschiedene Brüder aus der Gemeinde, das sind jetzt glaube ich über 6 Brüder, die abwechselnd mal eine Predigt auch halten. Und das ist freigestellt, also welches Thema dran ist. Es ist auch keine Themenreihe oder sowas, was man vorschreibt, sondern das kann jeder auch selber auch sehen, was ihm der Herr aufs Herz legt. Gut, wir haben auch einmal im Monat Mahlfeier, die findet dann auch während dem Gottesdienst statt. Als ich in Pfullingen war, war es ja so, dass die Mahlfeier vor dem Gottesdienst stattgefunden hat. Ja? Also man kam dann um 9 Uhr, glaube ich, zusammen und da war Mahlfeier und anschließend war der Gottesdienst. Bei uns haben wir das dann während dem Gottesdienst und wo wir dann auch zusammen den Herrn loben, ihn preisen für das, was er am Kreuz getan hat. Und wir teilen dann auch Brot und Traubensaft aus. Ja, am Schluss des Gottesdienstes, so gegen 11 Uhr, ist dann noch so eine Abkündigung, sind Abkündigungen noch, ein Segensgebet. Und dann, wie es in Ostfriesland auch gute Sitte ist, gibt es dann Tee. Wird dann Tee getrunken und mittlerweile gibt es auch Cappuccino und andere Getränke. Aber es ist auch eine wichtige Phase eigentlich am Sonntagmorgen, dass man Gelegenheit hat, über die Predigt oder das, was einem so beschäftigt, zu reden. Ich denke, da werden auch viele Gebetsanliegen ausgetauscht oder man hört vom anderen, was er so erlebt hat, wo Nöte sind oder wo man beten sollte. Und es ist einfach eine schöne Gemeinschaft, ja, wo man zusammensitzt noch eine Stunde und es geht meistens bis nach 12 und dann wird noch aufgeräumt und der Gottesdienst ist dann so beendet. Ja, das ist jetzt die Praxis von der Freien Bibelgemeinde in Lammertsfehn. Es gibt ja verschiedene Elemente vom Gottesdienst. Jetzt habe ich manche schon genannt. Ja, Gebet, Musik und Gesang, Predigt oder Informationsaustausch, Gemeinschaft, das Sammlung durchgeführt wird. Ich meine, das machen wir ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern das hat ja auch einen Sinn und eine Herkunft, eine Bedeutung. Oder dass man auch Gelegenheit hat, weiter zu sagen, was man mit dem Herrn erlebt hat in der vergangenen Woche. Oder Gebetsanliegen. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, alles noch weiter aufzuführen. Aber das gilt ja jetzt auch nochmal zu sortieren. Ja? Was gehört denn eigentlich zum Gottesdienst dazu? Und ich bin eigentlich froh und dankbar, dass der Herr uns so viel Freiraum auch gegeben hat für die Gottesdienstgestaltung. Ja? Man kann auch kreativ sein und da kann für jung und für alt alles dabei sein. Ja? Man könnte ja auch sagen, das ist so schwierig, besser wäre, der Herr hätte uns bei Apostelgeschichte 29 einfach mal eine Liste gegeben, wie soll der Ablauf seiner Gemeinde im Gottesdienst sein. Aber haben wir ja auch gar nicht. Gibt es ja gar nicht Apostelgeschichte 29. Und von daher haben wir ja viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ich meine, ich weiß, dass natürlich das auch viel Spannungen bringen kann. Konflikte, ja. Wir haben das wieder gehört, Konflikte in der Gemeinde. Man kann auch sich spalten in der Gemeinde. Und die Spaltung kann sich entzünden nur am Liederbuch, was man benutzt. Ja? Ich weiß das bei uns in der Gegend. Da hat sich auch eine Gruppe gespaltet früher. Da ging es darum, sollen wir das Reichsliederbuch, manche kennen das vielleicht, weiterbehalten oder sollen wir das Gemeinschaftsliederbuch nehmen. Ja? Und da gab es Spaltungen deswegen. Ja? Und ich merke auch, gerade auch das Thema Musik und Gesang kann natürlich auch Spannungen bringen. Ja? Die älteren Geschwister, die wollen es lieber ein bisschen ruhiger haben und die älteren Heilslieder, Paul Gerhardt und die Erweckungslieder und die jungen Leute, die können nicht schnell genug mit der Gitarre spielen und für Ältere wird das dann ein bisschen schneller runtergerappelt, das Lied. Ja? Und ist es vielleicht nicht so schön, wie sie das empfinden, aber ich denke, das ist immer das Spannungsfeld. Ja? Wir haben ganz verschiedene Erfahrungshorizonte in der Gemeinde. Auch bei uns. Jeder von uns empfindet etwas ganz anders. Ein Lied oder jetzt eine Predigt. Der eine sagt, Mensch, das war jetzt richtig eine ergreifende Predigt und Mensch, da habe ich viel gelernt. Der Herr hat zu mir geredet. Und der andere denkt halt, Mensch, das war doch langweilig und ist viel zu lang gewesen, hat die Zeit überzogen. Und so wird das unterschiedlich auch aufgefasst. Also bevor wir jetzt unsere Bibel aufschlagen und nochmal die Frage stellen, was so diese Elemente sind eines Gottesdienstes. Und wir haben es ja schon genannt, auch mit Gottesdienst am Sonntag. Wir haben natürlich unsere Bibelverse im Kopf. Ja? Wo kommt das her und warum machen wir das? Wollen wir doch noch eine Sache miteinander bedenken und da hoffe ich, dass ihr noch ein bisschen was beiträgt. Denkt mal selber drüber nach, Sonntagmorgen, ja, ihr habt geschlafen, der Wecker klingelt und ja, man muss noch frühstücken irgendwie. Und das ist bei jedem in eurer Gemeinde geht das so, ja. Hat geschlafen, Wecker klingelt, manche haben vielleicht Kinder zu Hause, kleine Kinder, große Kinder. Dann ist noch so ein Vorprogramm vor dem Vorprogramm in der Gemeinde, ja. Und das beeinflusst alles, wie wir zum Gottesdienst kommen. Also ich weiß das bei uns, wir haben 5 Kinder, von 7 bis 17 Jahren. Ja, und dann muss da noch die Kleider gesucht werden und der will nicht so vielleicht und man muss noch den Tisch abräumen und da kann es sein, man kommt schon ganz aufgewühlt mit dem Auto zum Gottesdienst. Ja, und da muss man das mal bedenken, mit welcher Erfahrung und auch mit welcher Erwartung kommen wir denn zum Gottesdienst? Auch wenn wir jetzt die Aufgabe haben, ja, wir leiten den Gottesdienst, das müssen wir, denke ich, auch bedenken. Ja, wo kommen wir her? Und was würdet ihr denn sagen? Warum und mit welcher Einstellung kommt man dann zum Gottesdienst? Welche innere Erwartung hat man? Ja? Was erwartet jemand, der bei uns in den Gemeinderäumen sitzt, vom Gottesdienst? Und wann ist er zufrieden nachher und wann vielleicht nicht? Was würdet ihr sagen oder von euch selber? Was sind eure Erwartungen an einen Gottesdienst? Ihr habt jetzt vielleicht gar keinen Dienst, ihr sitzt einfach da, singt die Lieder mit, betet mit. Was erwartet ihr denn von einem Gottesdienst? Was ist da wichtig?
Vielleicht zwei Sachen, die mir immer wichtig sind, weil ich auch Gottesdienstleitung mache. Einmal, dass die Gläubigen ermutigt werden im Glauben. Aber wir geben uns auch immer Mühe, dass wenigstens auch bei Auslegungspredigt ein bisschen Evangelium dabei ist, weil wir immer auch Ungläubige da haben.
Eine evangelistische Anwendung, so oder?
Ja. Ein Zeugnis da, also irgendwie etwas, dass das nicht nur Schwarzbrot ist, was wir gerne haben, aber auch etwas Evangelium dabei.
Also als jemand, der jetzt auch eine Gemeinde leitet, sagen wir unseren Einleitern immer wieder, gerade das, was du beschrieben hast, Leute kommen aus unterschiedlichsten Situationen in den Gottesdienst. Und Gottesdienst ist etwas, um die Gemeinde zur Anbetung Gottes hinzuführen. Das finde ich ganz entscheidend wichtig. Das heißt, auch Lieder sollen nicht nur Füller sein zwischen irgendwelchen Ansagen. Wir versuchen, die Ansagen absolut zu reduzieren. Also sagen wir zum Beispiel, die Leute sollen den Gemeindebrief nachlesen. Wir bringen manche Leute, manche Dinge auf den Beamer. Das heißt, also, wer die Gottesdienstleitung macht, dass sein Eingangswort, dass er liest, dass die Lieder alle zusammenpassen. Der muss auch diese Lieder schon bis Mittwoch ausgesucht haben. Und dass man vielleicht auch manche Lieder zusammen singt, also hintereinander, um wirklich auch eine Zeit zu geben, den Herrn anzubeten und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade dadurch, dass die Leute aus einem unterschiedlichen Kontext kommen, dass sie einfach ankommen im Gottesdienst und dass sie wissen, wir stehen hier in Gottes Gegenwart. Ja, das bin ich ja auch sonst im Alltag, aber dass mir das sehr bewusst wird.
Was muss es denn für ein Gottesdienst sein, damit ihr zufrieden seid mit eurem Gottesdienst? Jetzt mal ganz von euch aus gesehen.
Ich denke, der Begriff Gottesdienst, den kann man auf zweierlei Weise sehen. Und ich denke, wir sollten es auch auf beide Weise sehen. Das ist die Sache, die uns wichtig ist. Einmal das, was du gerade gesagt hast, das ist, wir dienen Gott. Das heißt, wir loben ihn, wir verherrlichen, wir machen ihn groß. Dann Liedern, mit den Beiträgen, mit dem, was wir von zu Hause, von der Woche mitbringen, wo wir mitgehen und sich möglichst viele einbringen und verschiedene Beiträge kommen, um Gott die Ehre zu geben. Und zum anderen Gottesdienst, Gott dient uns. Das heißt, es sollte so sein, dass Gott zu Wort kommt. Das heißt, ein großer Schwerpunkt darauf, dass wir das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wenn gepredigt wird, sollte das Wort Gottes verständlich gemacht werden. Und wenn Gott uns dient, dann soll er jedem dienen, egal ob Christ oder nicht Christ, der dort ist. Das heißt, derjenige, der einen Beitrag bringt, muss im Blick haben, ist das etwas, wo ich dem zuhöre, ob es ein Kind ist, ob es eine alte Frau ist, ein alter Mann, ob es jemand ist, der viel Kenntnis hat oder wenig ist, wo ich ihn Gott groß machen kann. Und das ist das zweite Ziel eben. Gott dient uns durch sein Wort, durch die Gaben, die er den Einzelnen gegeben hat, durch Lehre, durch Prophetie auch in dem Sinne, dass ich eben in das Leben hinein Gottes Wort hineinlege, durch die verschiedenen Begabungen, die die Geschwister haben. Und ich denke, da ist es auch ganz wichtig, dass man die Form des Gottesdienstes nicht wichtiger nimmt als den Inhalt. Es ist immer wieder, wir reflektieren, wir haben bestimmte Traditionen, wir haben bestimmte Formen, die bei uns so ablaufen, aber das bedeutet nichts. Wichtig ist, dienen wir Gott und dient uns Gott oder den Zuhörern, dem die Gaben dient Gott. Oder steht irgendein Mensch
vor. Ja, ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen. Wenn ich jetzt meine, du darfst jetzt mal sagen, wann ist es für dich ein Gottesdienst? Es ist natürlich klar, wir wollen Gott verherrlichen. Und wenn Gott möchte, dass er geehrt wird, dass sein Wort verkündigt wird, dann wird uns das zum Segen sein. Hundertprozentig, ja. Also, wenn wir den Herrn verherrlichen, dann werden wir die sein, die am meisten davon profitieren, ja, weil wir den Blick mal wieder zum Herrn richten und dann auch lernen, ihm zu vertrauen im Gebet ihm unsere Sorgen abgeben und dann auch sehen, was der Herr in unserem Leben und unserer Zeit auch tut. Aber es ist ja oftmals so, dass wir das auch beurteilen und sagen, das war jetzt ein guter Gottesdienst oder das war jetzt nicht so ein guter Gottesdienst. Ja? Und es wäre ja gut, wenn unsere Erwartungen sich decken mit dem, was die Bibel uns aufzeigt. Ja? Was ist ein Gottesdienst? Dass wir nicht falsche Vorstellungen haben. Ja? Und das ist mir wichtig. Wir können ruhig auch mal überlegen, wie bewerten wir denn einen Gottesdienst? Ja, wir können ja sagen, wir bewerten den, ob es der Prediger geschafft hat, seine Predigt in der vorgeschriebenen Zeit zu halten. Ja? Aber das wäre natürlich schon ein bisschen komisch, ja, wenn man das so beurteilt.
Also ich denke, wenn wir ehrlich sind und mal uns fragen, dann ist das eine Frage, die wir von unserem Hintergrund aus beurteilen. Wenn ich brüdergemeintlich geprägt bin, dann würde ich sagen, Abendmahl ist absolutes Muss, das muss im Leben des Himmels drin sein. Mhm. Wenn ich von einer Pastorengemeinde geprägt bin, dann denke ich, Mensch, es muss eine gute, handfeste Predigt sein. Das muss der Lobpreis, der darf nicht fehlen. Mhm. Eine Baptistengemeinde würde sagen, wir brauchen ein Opfer, muss jede Woche umgehen und muss intensiv davon damit rumgehen, dass die Einzelnen ein Opfer bringen in die Gemeinde. Mhm. Das ist so unsere Prägung, die wir bringen und da muss man sich vielleicht mal überlegen, was ist denn wirklich wichtig ist.
Mhm. Ich möchte das mal ganz praktisch auf einen einfachen Nenner bringen. Wie sind die Gespräche hinter dem Auto? Das ist das Ergebnis des Gottesdienstes.
Ja, ich meine, die Kinder sagen das schon auch, was sie denken. Dann.
Ja, aber auch vielleicht, wenn Papa und Mama zusammen sind. Für mich persönlich ist ein guter Gottesdienst, wenn ich am Montag noch über Elemente nachdenke. Wenn mir irgendwie ein Bibelwort aus der Predigt oder irgendein Lied oder ein Bibeltext, der in der Einleitung gebraucht wird, wenn der mich verfolgt. Dass ich sage, ja, das ist etwas, was über den Sonntag noch hinaus in meinem Herzen ist. Mhm. Wenn ich am Montagabend schon überlegen muss, was war eigentlich gestern, gut, kann auch an mir liegen, ich will das jetzt nicht immer auf den gesamten Gottesdienst schicken, aber mal ganz, ganz praktisch gesagt, bringt mir das etwas? Denn wir kennen das doch alle, dass wenn wir so einen Gottesdienst vormachen, wie du es gerade vorgestellt hast, dass wir allen eine gesegnete Woche wünschen, nimm das Wort mit in die Woche, das sind Floskeln in Gänsefüßchen, die dann gesagt werden, ja, ist das so.
Ja,
wenn wir jetzt mal rumhorchen, wir haben heute Freitag, was ist letzten Sonntag gepredigt worden? Was wissen wir davon noch?
Beschreibt jetzt jeder mal auf, ja?
Ja, oder nur mal, wollen wir da jetzt nicht abfragen.
Nee, aber
das. Aber ich denke, das ist mal so ganz praktisch. Was ist wirklich da? Ist mein Herz bewegt? Oder sitzen wir hinterher im Auto und Papa und Mama diskutieren oder die Kinder, das war langweilig? Oder was hat der schon wieder gesagt? Oder wieso ist so Musik... Stück gespielt worden, ja, dann hat er gekribbelt, oder. Mhm. Ja, oder waren die Gespräche hinterher so negativ, dass schon von der Predigt 50% weggenommen worden ist, weil du da gebürstet worden bist, weil du deinen Schlüssel nicht mitgebracht hast oder weil die Geschirrtücher nicht richtig lagen oder was weiß ich. Das sind doch die praktischen Dinge.
Ich denke, der Gedanke von Alexander Strauch gestern war genial. Ne? Also das ganze Volk irgendwie eins durch die Anbetung zu Gott. Ja. Und ich meine wirklich, ich bin jetzt nicht einer, der Sachen jeden Preis Besucher reinziehen und so weiter. Ich denke, es ist eine Versammlung der Gläubigen, wo Nachbarn und Ungläubige auch willkommen sind. Das ist nicht das erste Ziel der Evangelisation. Aber trotzdem muss man einen guten Grund haben, sonntags morgens aufzustehen, seine Kinder anzuziehen und in den Gottesdienst zu fahren. Und auch einen guten Grund haben, andere Leute einladen zu können, ohne sich zu schämen. Ich denke, dieser Aspekt, der auch in den ersten Christen genannt worden ist, dass sie in der Lehre der Apostel, dass sie im Brotbrechen waren. Einige haben Angst, das einmal im Monat zu machen, das ist zu viel. Das gehört aber auch zum Gottesdienst, gehört auch zum Gedenken. Ich fand es wichtig, was du gesagt hast, dass nicht die Form entscheidend ist, sondern der Inhalt. Es kommt nicht darauf an, wie oft, sondern dass es gemacht wird. Also Lehre der Apostel, Brotbrechen, Gemeinschaft. Wie gut ist das, wenn man abends oder nach dem Gottesdienst noch zusammen reden kann? Leute verwünschen den Kaffee nachher. Ich finde das super. Ich finde es gut, wenn mir nach Nikotin riechende Nachbarn hier entgegensitzen und mit denen über Gott reden kann. Herzlich willkommen. Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, auch diese Gemeinschaft, von der auch Jesus sprach, dass auch die, die durch unser Wort zum Glauben kommen, mit uns eins werden oder im Werden sind. Das ist auch unser Auftrag und auch das Gebet. Ich glaube, gemeinschaftliche Gebet ist verbesserungsfähig, dass die Gemeinde in Anbetung kommt. Und Alexander Strauch hat es echt gesagt, es kommt wirklich nicht auf die Form an. Aber unser Herz muss auf Gott gerichtet sein. Wenn unser Herz auf den Prediger gerichtet ist, oder auf den Durchzuführenden, oder aufs Klavier, dann haben wir nicht Gottesdienst gemacht. Wir müssen irgendwie den Herrn im Mittelpunkt sehen. Alles andere ist Mittel zum Zweck.
Ja, ich möchte, du hast jetzt schon wieder den zweiten Punkt hier schon ein bisschen vorausgenommen, ja. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu auch, das ist sehr gut, eure Gedanken. Ich will nochmal abschließen jetzt zu diesem Punkt, mit welchen inneren Erwartungen oder Haltungen kommt man zum Gottesdienst. Ich denke, es ist wunderbar, wenn jemand mit der Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott zum Gottesdienst kommt. Ja, und weiß, wir haben jetzt die Gemeinschaft, sind zusammen. Man hatte ja viel Gelegenheit, vielleicht in der Woche alleine zu beten und den Herrn zu suchen und die Bibel zu lesen. Aber jetzt kommt man mit anderen wieder zusammen, man hat den freien Tag, ja, und kann sich austauschen und gemeinsam singen, beten und auf Gottes Wort hören. Oder eine gute Einstellung ist auch wunderbar, wenn man zum Gottesdienst kommt und den Wunsch hat, ich möchte für mein tägliches Leben aus Gottes Wort etwas lernen. Ja, wie kann ich in meinem Alltagsleben zurechtkommen? Was sagt mir da Gottes Wort dazu? Also ganz praktisch. Oder die Aussage, man möchte Trost und einen geistlichen Impuls bekommen durch den Gottesdienst. Ja, jeder erlebt so seine Dinge in der Woche und manchmal schöne Sachen, manchmal auch Erfahrungen, die man dann auch verarbeiten muss. Ja, und wie wunderbar ist es dann, ich komme zum Gottesdienst und erfahre Trost aus der Heiligen Schrift und eine Ermutigung für die kommende Woche. Also mir wurde das öfter gesagt. Ja, in der Predigt sollte das sein, dass man für die kommende Woche irgendwie einen guten Impuls bekommt, eine Hilfe, eine Ermutigung. Oder man möchte gesegnet werden. Das habe ich auch schon gehört. Man möchte gesegnet werden. Ja, jeder hat so den Wunsch, den Segen Gottes zu erfahren. Man möchte Gemeinschaft mit anderen Gläubigen pflegen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, zusammenzukommen. Und das ist ja mehr als nur zusammen, nebeneinander, räumlich zu sein, beim Liedersingen. Da muss man auch miteinander reden können natürlich. Und das kann man ja auch dann. Man möchte eine interessante Veranstaltung miterleben. Also es ist jetzt nicht steril immer genau das Gleiche, dass man schon voraussagen kann, so wird es auch heute sein. Ja? Und dann wird dieser Bruder beten und dann wird das passieren. Sondern es kann ja immer wieder ganz verschieden sein. Also auch wenn jetzt mal vielleicht Missionare da sind oder irgendwie ein Gastprediger oder andere Dinge. Man hatte eine Veranstaltung, bei uns hatten jetzt Jugendlichen so eine Hallenfußballturnier, wo sie verschiedene Jugendkreise eingeladen haben und die haben zusammen an einem Samstag ihre Fußballspiele ausgetragen, hatten dann auch Andacht dabei und gemeinsames Mittagessen und drum und dran. Und das wird immer dann auch im Sonntag noch erwähnt. Heutzutage haben wir so tolle Möglichkeiten, auch das bildlich darzustellen oder filmisch dann, ja, dass man das nochmal sehen kann, wie war das und dass man nochmal im Gebet auch danken kann für so eine Veranstaltung. Oder man möchte Freunde treffen. Das ist auch eine gute Sache, wenn man in einer christlichen Gemeinde, im Gottesdienst oder in Veranstaltungen Freunde treffen kann. Ja, wo man ein Verlangen hat, man betet füreinander, man lebt miteinander schon lange im Glauben und man kommt zusammen. Das ist doch immer eine schöne Sache, auch das im Gottesdienst erleben zu dürfen. Und jetzt wollen wir eben das zweite Mal angehen und du hast gerade meine erste Stelle hier verraten. Apostelgeschichte 2, 42, ja, das ist natürlich das, was uns wahrscheinlich auch immer zuerst in den Sinn kommt. Was sind Elemente des christlichen Gottesdienstes? Und ich meine, das ist ja nicht neu in der Bibel. Wir klammern natürlich jetzt auch den alttestamentlichen Gottesdienst aus. Wir können auch vieles daraus lernen und es ging ja vieles auch weiter in der christlichen Gemeinde, was im Alten Testament auch schon gewesen ist. Apostelgeschichte 2, 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ja, das haben wir jetzt gerade auch von dir schon gehört, Lehre der Apostel. Das ist natürlich vielfältig, wie Lehre weitergegeben werden kann. Das ist ja nicht nur die Predigt, ja? Das ist ja auch ein Begrüßungswort, wo man ein Wort liest, oder das ist ja auch der Kindergottesdienst, wo Lehre der Apostel wird an die Kinder kindgemäß auch weitergegeben, ja, mit unterschiedlichen Illustrationsmaterial. Das ist auch im Bibelunterricht, ja, parallel zur Predigt, wo Teenagern biblische Lehren klar gemacht wird, systematisch die Themen durchgegangen. Oder auch die Gemeinschaft. Ich meine, das wäre ein Thema für sich eigentlich. Was ist Gemeinschaft? Ja? Heißt da nicht nur Anwesenheit, alle sind gemeinsam im gleichen Raum. Ja, wie ist es jetzt bei uns zum Beispiel? Haben wir jetzt Gemeinschaft miteinander? Habe ich jetzt mit jedem von euch Gemeinschaft? In einem gewissen Sinne schon, ja. Manche von euch kenne ich, ja, da spreche ich vielleicht nachher beim Abendessen nochmal drüber. Andere waren jetzt nur da. Und so wird es auch in der Gemeinde sein. Ja, wir haben nicht das Potenzial, dass jeder mit jedem einen gleich engen Kontakt haben kann. Also ich habe mal gehört von irgendeiner schlauen Person, dass wir so vielleicht enge Beziehungen, vielleicht so 14 Beziehungen leben können, engere Beziehungen. Irgendwo bröckelt das dann ab. Ja, wir können nicht zu 50 Leuten ständig jede Woche uns einmal sehen, uns einmal aussprechen. Das können wir nicht, auch in unseren Gemeinden. Ist das ganz unterschiedlich, wer mit wem einen engeren und ein bisschen weiteren Kontakt hat. Ja, wie werden alle erreicht jetzt, dass sie auch wissen, okay, ich bin da willkommen, ich werde da gesehen, da ist jemand, der sich Zeit für mich nimmt. Das kann keiner von uns einzeln leisten. Und ich bin auch so froh, ja, dass andere haben wieder zu einem anderen mehr besseren Draht. Ich habe jetzt mit meinen Leuten ein bisschen engeren Draht, ja, die ich jetzt gut kenne. Und aber Gemeinschaft, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich meine, das merken wir schon auch zu Hause. Jetzt mit meiner Frau, mit den Kindern. Ja, wenn man jetzt keine Kinder hat, dann hat man natürlich 100% Gemeinschaft mit der Frau. Ja, wo man zusammen ist, man hat viel Zeit zum Reden und jetzt hat man noch da 5 Kinder dazwischen. Das sind auch alles einzelne Persönlichkeiten, die erleben auch was. Mit denen muss ich auch mal was tun. Und wenn der 10-jährige Sohn sagt, Papa, spielst du mit mir Fußball? Kann ich auch nicht immer Nein sagen, ja, muss ich auch mal wieder mitspielen. Oder ihr wisst, was ich meine, ja? Also Gemeinschaft ist ja mehr als nur zusammen anwesend sein. Dass man mitgeht, dass man dann auch weiß, aha, was hat der andere denn gerade so vor? Was denkt er denn gerade? Was hat er für Pläne? Was hat er erlebt in seiner Schule und oder jetzt am Arbeitsplatz oder bei ihm zu Hause?
Man hat ja früher, wenn die ersten aus der Gemeinde, aus der Kirche ausgetreten sind, dann hieß das immer, wir gehen zur Gemeinschaft. Ja, das war schon ein Ausdruck von Gemeinschaft. Ne? Mhm. Man hat Geschwister, die sind auch aus der Kirche ausgetreten und haben sich dann versammelt und dann hieß es, wir gehen zur Gemeinschaft. Und hat, später hieß es doch Versammlung oder Gottesdienst.
Ja. Es gibt ja auch die landeskirchliche Gemeinschaft, die Gnadauer Verband, da sagt man ja auch, ich gehe zur Gemeinschaftsstunde oder Gemeinschaftstreffen. Ja, 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 aber das ist, genau, zur Gemeinschaft, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, Gemeinschaft zu haben. Ja? Man sagt auch manchmal Gemeinschaft unter Gottes Wort. Es ist nicht nur Gemeinschaft, das hat ja jeder Verein, ja? Der Kaninchenzüchterverein, der Angelsportverein, der Sportverein, das ist immer irgendwie das Element der Gemeinschaft ist halt da drin. Aber da schlägt man jetzt nicht die Bibel auf, sondern da trainiert man halt, wie man die besten Tore schießt oder trainiert man halt, wie man den dicksten Fisch fängt oder sonst was. Und wir haben ja eigentlich Gemeinschaft, wir kommen zusammen unter Gottes Wort oder unterm Kreuz, ja, der Jesus im Mittelpunkt. Aber Gemeinschaft, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und wo es um Austausch geht, auch gemeinsam einen Dienst tut. Oder ich finde das auch immer schön, in der Gemeinde, auch im Gottesdienst und in anderen Gemeindeveranstaltungen ist ja so, Nicht jeder hat immer einen Dienst, wo er was vorbereitet, wo er was einbringt, sondern es ist ja immer abwechselnd, ja? Einmal stehe ich hier drauf, Leitung, Gottesdienst, 2.9. Rolf. Ja, und dann steht hier wieder Predigt, 30.9. Edzard. Ja, und einmal kann ich dienen und erwarte vom Herrn, dass er mich füllt oder mir was gibt. Und andere Mal kann ich da sitzen und lass mich dann bedienen. Ja? Und ich darf das auch mal da sitzen und zuhören. Und ich finde das immer schön, diese Ergänzung. Ja? Man darf sich einbringen, man darf sich auch mal in Ruhe hinsetzen und sich bedienen lassen. Und dann Brot brechen. Die Mahlfeier, meine, das ist ja auch unterschiedlich wahrscheinlich, wie es in den Gemeinden gehandhabt wird, zeitlich oder auch vom Ablauf her. Und das ist ja auch eine ganz schöne Zeit, eine gute Gelegenheit, auch des Herrn zu gedenken. Wir haben das jetzt auch bei uns, ich glaube vor 2-3 Jahren mal eingeführt, dass wir nicht nur einmal am ersten Sonntag des Monats die Mahlfeier haben, sondern auch mal am Mittwoch in der Bibelstunde. Dass wir da auch mal Feier haben im kleineren Kreis. Dann Gebet. Gebet ist ja viele Lieder, die wir singen. Sind ja manchmal auch entnommene Bibelverse oder Psalmen. Oder halt auch so gedichtet, dass sie als Gebet formuliert sind. Ja, das sind praktisch fremde Worte, die wir in den Mund nehmen, um den Herrn zu loben. In anderen Worten, ja, von jemand anders, in einer Situation gesagt. Aber Gebet ist ja, so verstehe ich es jetzt und wir auch, ja, dass man selber auch ein Dank oder ein Bitten, ein Lob Gottes oder vielleicht ein Bekenntnis formuliert im Gottesdienst. Ja, so ein freies Gebet. Es gibt ja auch viele Gebete, die einfach aufgeschrieben werden. Man formuliert ein Gebet und betet nicht frei. Gibt es auch die Tradition von manchen, die das so machen. Aber in der großen Gruppe des Gottesdienstes ist natürlich für manche, die jetzt vielleicht eher zurückhaltend sind, sind dann eher nicht dabei jetzt, dass sie laut beten. Ja? Die beten dann vielleicht im Stillen oder beten so mit. Und da ist auch eine Fülle von Möglichkeiten. Ja? Auch jetzt mit den Liedern, die wir singen, wo vieles auch drinsteckt. Da steckt ja eigentlich auch Lehre drin. Ja, deshalb ist es auch gut, wenn die Lieder inhaltsreich sind. Ja, wenn das Werk Jesu im Mittelpunkt steht. Und da gibt es ja unterschiedliche Dichte von Inhalt, auch in manchen Liedern. Ja. Manche haben ein bisschen weniger Inhalt und viele Wiederholungen. Andere, das sind so richtig mit dem Begriff zu reden, Schwarzbrot, ja, Vers für Vers, richtig gute Nahrung, gute Gedanken. Und dann fehlt hier ja noch einiges. Ja? Die haben ja jetzt die 4 Punkte gehabt. Lehre, Gemeinschaft, Brot brechen, Gebet. Was fehlt denn noch? Die Abkündigung. Also, was fehlt hier? Die Sammlung ist hier nicht drin. Ja? Wirklich?
Ja.
Ja, und wo ist die Taufe? Die fehlt doch auch, oder? Mahlfeier, wo ist die Taufe?
Machen wir doch nicht jeden Sonntag.
Nee. Ich
bin jeden Sonntag getauft.
Nein. nee, aber ist ja auch im Rahmen eines Gottesdienstes durchaus möglich, ja. Aber steht da ein Vers vorher, da war ja auch eine Taufe. Ja? Genau, also von daher, es ist schon vieles zusammen, auch wenn jetzt natürlich nicht alles jetzt in diesem Vers steht, aber ich denke, das sind schon ganz dicke Brocken, die uns zu denken geben. Wie können wir das im Gottesdienst unterbringen? Ja? Und das kann ja auch ganz vielfältig sein. Allein schon, wenn wir Nehemia mal lesen, im Alten Testament, da hat allein das Vorlesen des Wortes Gottes so einen ganz breiten Raum. Ja, ich habe auch mal in einem Buch gelesen, wo der Bruder gesagt hat, ja, das kommt bei uns viel zu wenig vor, dass die Bibel einfach vorgelesen wird, auch im Gottesdienst. Ja? Viele Bibeltexte gelesen werden. Und das gibt auch zu denken. Ja? Das ist auch schon ein wichtiger Punkt. Das Wort Gottes, dass es gelesen wird, dass es im uns zu Ohren kommt und in den Sinn auch kommt. Ja, jetzt will ich euch mal fragen, was ist denn noch eine Bibelstelle, wo wir was entnehmen können über den Gottesdienst?
1. Korinther 14, von 26 bis 33.
Lies uns mal vor am besten.
Wie ist das nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder von euch einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Zungenrede, er hat eine Offenbarung, er hat eine Auslegung. Lasst alles zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in Zungen redet, dann seien das zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, dann schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich vor Gott. Und dann weiter von Propheten, er soll mit zwei oder drei reden und so weiter.
Ja, und 1. Korinther 12 ist ja auch noch vorher, wo die verschiedenen Gaben genannt sind. Und das können wir auch sehen, dass es eingebracht wird in Gottesdienst dann auch. Ja. Und auch dieses Prinzip, dass jedes Glied am Leib Jesu hat eine Befähigung. Und die sollte auch betätigt werden. Ja. Es ist ja nicht so wie in einem Film, wo man einfach den Fernsehapparat einschaltet. Dann setzt man sich hin in seinen Sessel und betrachtet, was da für ein tolles Programm abläuft. Das ist ja nicht der Sinn eines Gottesdienstes. Hier sind die Besucher und da sind die Aktiven auf der Kanzel oder halt vorne und man konsumiert so den Gottesdienst. Ja, ist ja nicht der Gedanke von der Heiligen Schrift, sondern jeder sollte auch etwas einbringen können und natürlich in geordneter Form und organisiert oder spontan, das muss beides irgendwie möglich sein. Ja.
Genau, Vers 33, da spricht auch gerade, dass Ordnung da ist. Ja.
Ja. Genau, also das soll ja auch keinen Streit geben. Ja. Es soll ja eine Veranstaltung sein, wo es auch in Ordnung und Frieden auch zugeht. Und das ist auch nicht immer einfach. Ich denke, da gibt es auch in der Kirchengeschichte immer wieder weite Seiten, wo man vom Pferd runterfallen kann. Einerseits, dass man alles fest im Griff haben will und alles, was ich geplant habe, ist durchdacht und zementiert und da gibt es kein Rütteln, auch wenn die Zeit lange überzogen ist. Ich ziehe mein Programm durch und auch das letzte Lied mit den 10 Strophen wird dann auch noch gesungen. Und auf der anderen Seite, dass man sagt, nee, ich darf gar nichts planen, dann kann ja der Heilige Geist nicht mehr wirken. Ja, das ist die andere Seite. Ja, dass man alles dann spontan meint, dass das Spontane auch besonders geistlich sei. Aber es ist das Prinzip, dass viele, dass jeder begabt ist und es soll alles eingebracht werden, auch in den Gottesdienst. Und dann hat das auch eine ganz unterschiedliche Färbung immer wieder, nicht jeder Gottesdienst ist gleich wie der andere. Ja, gibt es noch eine Bibelstelle, die uns Anregungen gibt?
Kolosser 4, Vers 16, ein bisschen Beleg für das, was du eben gesagt hast, dass das Wort Gottes gelesen werden soll. Paulus ausdrücklich, dass wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen würde. Und dass sie auch den aus Laodicea lesen. Das heißt, in der Gemeinde soll Gottes Wort gelesen werden. Dass es wirklich Raum bekommt. Und ich denke, in der heutigen Zeit, wo viele Menschen wenig lesen und viel mehr vor irgendwelchen Fernsehern oder Kisten oder sonst Computer sitzen und die Menschen das Lesen sich immer mehr abgewöhnen, ist es absolut notwendig, dass der Bibeltext erstmal bekannt ist und nicht die Auslegung den zu großen Namen.
Deswegen ist es eine gute Gewohnheit, wenn das Wort gelesen wird, aufzustehen. Das haben sie ja hier praktiziert, bei Alexander gestern. Das Wort Gottes aufzustehen, das ist sehr beeindruckend.
Ja, ist auch eine gute Möglichkeit. Ja. Wenn ich bin vorhin mal durch den Bücherladen durchgegangen hier, Büchertisch. Da muss man doch sagen, es gibt so viel tolle Literatur, ja, was man lesen kann. Und die beste Literatur ist auch in einem Kinderlied so beschrieben, das wichtigste Buch auf der Erde. Ja? Das ist die Bibel, das Wort Gottes. Die beste Literatur, also dafür ist es schon lohnenswert genug, lesen zu lernen. Ja? Und dass man das kann, Gottes Gedanken aufnehmen und selbstständig das auch immer wieder sich vor Augen zu führen, wie groß unser Gott ist, was er für einen Plan hat. Ja?
Soll ich nochmal ganz kurz eingehen, was du gerade gesagt hast, mit einem Satz. Das Wasser an der Quelle ist am saubersten. Ja? Je näher ich an der Quelle, desto sauberer ist das. Ich möchte einen kleinen Bogen schlagen, weil bei uns das so ein bisschen eine Diskussion war, in manchen Hauskreisen, man nicht mehr die Bibel lesen wollte, sondern es gibt ja gute Bücher. Ich will das jetzt nicht verurteilen, das mag jeder für sich entscheiden. Bei uns im Hauskreis wird die Bibel gelesen, auch aus dem Grunde. Ich möchte Mut machen, wir haben Ungläubige im Hauskreis, die sich noch nicht bekehrt haben, die kommen extra, weil sie die Bibel kennenlernen. Mhm. Ja? Nochmal.
Das finde ich auch ganz toll, wenn die Schrift gelesen wird und auch wie den Propheten. Es ist wichtig zu erklären, was da steht. Philippus, hilf den Kämmerer. Verstehst du, was da steht? Ich meine, das ist unsere Aufgabe, zu erklären, was im Text steht. Nicht nur einen Vers nehmen und darauf ein Gedankengebäude zu machen, sondern andersrum. Hier gibt es einen Gedanke Gottes, und den müssen wir erklären. Und das ist ganz nebenbei eine große Hilfe, auch dass die einzelnen Leute und junge Leute auch stille Zeit anfangen und sagen, ich kann ja Gottes Wort tatsächlich verstehen. Das ist kein Zauberbuch. Ich kann Sinn des Abschnittes erkennen. Ich kann verstehen, was da steht. Und wenn man da so ein bisschen vormacht, auch in der Predigt, animiert es tatsächlich dazu. Erfahrung machen wir. Mhm. Und das ist erfreulich zu sehen, Leute lesen abendelang die Bibel. Das ist total schön. Die wollen dann wissen, was in 1. Könige weitergeht. Ne? Also können sie verstehen.
Ja, das ist ein ganz tolles Element, dass man auch die Bibel so liest und dass auch die Gedanken des Wortes Gottes überhaupt in den Vordergrund kommen. Ja? Wenn wir so eine Woche betrachten, was bekommen wir alles für Einflüsse, ja, an Werbung, was in unsere Briefkästen reinkommt, die Zeitungen, die gelesen werden, ja, und die Zeitschriften oder Informationen im Netz oder vom Fernseher, was strömt auf uns ein, ja, das ist enorm, ja, in früheren Zeiten, die Leute haben ja ihr ganzes Leben lang nicht so viel gehört, was weltweit passiert, wie wir in einer Woche mitkriegen dann, ja, und das müssen wir ja alles auch bewältigen, auch wenn wir mal irgendwie einen Film oder sowas angeschaut haben oder ein Erlebnis hatten, wir haben nicht nur das Erlebnis gehabt und dann ist es wieder weg, sondern wir denken am nächsten Tag über Einzelheiten drüber nach, ja, Mensch, wie war denn das jetzt wieder, und dann sind wir ja schon beschäftigt. Und wie gut ist es, wenn Gottes Wort uns in Anführungszeichen eingetrichtert wird, dass wir über das nachdenken, ja, dass wir beeindruckt sind, ah, wie war das denn, wunderbar, ich war so erstaunt, ich hatte mal das Thema Esra, ja, wie dieser heidnische König den Juden erlaubt, ihr dürft wieder zurückgehen nach Jerusalem und gibt ihnen die ganzen Tempelschätze wieder mit und sagt, ihr kriegt Genehmigung, ihr dürft Holz fällen und baut euren Tempel wieder auf. Als wenn man jetzt sagen würde, Ahmadinejad aus dem Iran, der erlaubt den Juden, die dürfen jetzt den Tempel wieder bauen. Also so ist das, so ein Wunder. Und wenn man das mal richtig begreift, so verschiedene Sachen, dann kommt man in Staunen. Ja? Dann denkt man darüber nach. Und gut ist, wenn jetzt ein biblischer Gedanke uns so beim Wickel hat. Ja? Und wenn wir darüber nachdenken, ah, Mensch, das war so interessant. Ja?
Wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das ist auch ein Problem unserer Zeit. Viele von uns bereiten sich auf Predigten vor. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich einen Gedanken im Kopf habe und suche dann Bibelstellen, die zu dem Gedanken passen. Ich gewöhne mir mittlerweile wieder an, einen Bibeltext zu nehmen und dann die Gedanken aus dem Bibeltext zu nehmen. Habt ihr verstanden? Nicht einen Gedanken zu haben, der vielleicht jetzt aus irgendeiner Informationsquelle kommt, aus der Tagespolitik oder so, und man sucht sich Bibelstellen raus, die dazu passen. Erstens glaube ich Gefahr, sehr einseitig zu werden, weil ich ja dann von meinen Gedanken geleitet werde. Aber das Zweite ist, ich kann auch, als du das gerade sagtest, wenn ich aber den Bibeltext habe und den erstmal zu mir reden lasse, dann mache ich schon mal weniger verkehrt und ist in den meisten Fällen mehr zum Segen für die Zuhörer.
Ja, Gott hat ja verheißen, dass sein Wort seine Ziele erreicht und nicht jetzt irgendwelche schlauen Ideen. Ja? Aber wenn wir Gottes Wort wirken lassen, ja, Es hat auch mal jemand gesagt, wir brauchen Gottes Wort nicht verteidigen. Es ist genauso, wenn du einen Löwe im Gefängnis, im Käfig verteidigen möchtest, lass einfach den Löwen frei. Der wird sich schon selber verteidigen. Und so wirst du einfach Gottes Wort weitergeben und das kann dann einhaken in den Herzen der Menschen. Ja? Und Glauben auch wecken. Es ist ja nicht nur ein trockener Lehrunterricht jetzt in Geografie oder in Mathematik, sondern das ist das Wort Gottes. Das Leben wirkt. Das heilsame Wort Gottes, ja. Das heilende Wort Gottes, ja. Das ist ja, Gottes Wort ist ja wie Ackerboden, was dann auch Leben schenkt und was Wachstum auch bringt. Ja, und das erleben wir ja auch immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen, dass unser Glaube neu beflügelt wird, dass wir neuen Mut fassen und auch Gott vertrauen lernen. Also Gottes Wort hat schon ganz zentrale Funktion und sollte auch im Gottesdienst ganz oben anstehen. Ich möchte, dass wir Hebräer 10 mal aufschlagen. Da stehen ja auch ein paar Verse, die gut passen zum Gottesdienst, zum Zusammenkommen der Gemeinde. Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, und das ist, denke ich, auch Gemeinschaft. Ja? Lasst uns aufeinander Acht haben. Ja, dann muss man auch mal nacheinander sehen, dann muss man sich auch mal treffen. Und ermahnen, anspornen zur Liebe. Und ich denke, jeder Gläubige ist vielleicht in irgendeinem Bereich ein Vorbild. Keiner ist unbedingt so ein Universalvorbild, wo man sagt, der ist im Gebet, der ist in Evangelisation, der ist im Dienen oder so, überall vorbildlich, sondern das muss auch gar nicht sein. Ja? Vielleicht, ich habe auch Geschwister im Sinn, wo ich weiß, Mensch, das war ein toller Bibellehrer, das ist da mein Vorbild, oder das ist jetzt ein Seelsorger, der ist jetzt ganz anders als dieser Bibellehrer, aber auch ein Vorbild in diesem Aspekt dann. Ja? Und auch wenn die Gemeinde, wenn wir uns die Geschwister in unseren Gemeinden anschauen, da dürfen wir auch uns immer wieder die Frage stellen, ja, wo kann ich von einem anderen etwas lernen? Wo ist der mir ein Vorbild in seinem Glaubensmut oder in seiner Kreativität, wie er das Evangelium weitersagt? Wir haben einen Bruder in der Gemeinde, der hat zum, ich glaube, das war 150-jähriges Bestehen eines Dorfes, wo er wohnt. Da wurden auch viele Veranstaltungen geplant, ein Corso, wo verschiedene Wagen dann die Historie des Ortes aufgezeigt haben. Und er hatte die Idee, er wird ein neues Testament sich erstellen lassen, auch mit einer Aufschrift, einem extra kreierten so Deckblatt. Und er will dann von Haus zu Haus gehen und jedem im Dorf zum Jubiläum diese Jubiläumsbibel geben. Ja, und das hat er gemacht, von sich aus, und hat das so anfertigen lassen. Also das fand ich auch ganz toll, ja, dass er so ein Herz hat für sein Dorf und hat das, weil ihm das wichtig war zum Jubiläum, die Gelegenheit genutzt und ist da von Haus zu Haus gegangen, hat das verteilt. Habt ihr noch einen Gedanken zu diesem Text? Ist ja auch ein bekannter Text eigentlich, oder? Dieser, es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man Angst hat, vielleicht das Einzelne die Gemeinde verlassen. Es geht ja darum, auch zu sehen, ja, wozu ist die Gemeinde da? Und wenn jemand wirklich weiß, ich bin hier zu Hause, das ist meine geistliche Familie, dann wird man normalerweise nicht von sich aus den Wunsch haben, ich will da wegbleiben, sondern da wird man die Nähe suchen.
Dieser Text spricht doch ein bisschen so gegen die Mentalität, die in unserer natürlich habe ich Erwartungen an Gottesdienst. Mhm. Ganz sicher. Aber so diese Grundhaltung, was bringt mir das, wenn ich da hingehe? Und wenn mir das nichts mehr bringt, gehe ich auch nicht mehr hin. Dieser Text macht aber etwas ganz anderes sehr, sehr deutlich. Das müssen wir nicht versäumen. Wir haben nämlich einen Job da, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Verantwortung, für die anderen da zu sein, sie zu ermutigen, zu ermahnen, zu korrigieren, zu unterstützen, im Geistlichen, sowohl als auch in praktischen Dingen. Und dann, wenn wir das dann tun, bringt es uns dann vielleicht doch ganz viel. Denn das, was wir dann dadurch zurückbekommen, dann auch nicht von Angst zu weisen.
Mhm. Ich meine, eigentlich ist das eine falsche Fragestellung. Ja? Was bringt mir das?
Aber davon sind wir doch geprägt.
Ja, es ist klar, es ist typisch menschlich, ja? Dass man heute denkt, das muss mir was bringen. Ich bin der Wichtigste im ganzen Universum und es muss sich alles um mich drehen. Ja? So ein alter biblischer Lehrer hat immer gesagt, wir leben in einer anthropozentrischen Zeit. Ja, der Mensch steht im Mittelpunkt und Gott spielt gar keine Rolle. So ist manchmal krass schon auch wahr. Aber wenn jemand erlöst ist durch das Blut Jesu, dann weiß er ja auch, dass wir Gott unendlich viel wert sind. Er hat sein Liebstes gegeben. Ja, und wird er mit ihm uns nicht alles schenken, ja? Also da wird niemand zu kurz kommen, der Gottes Wege gehen möchte dann, ja? Und auch jetzt im Gottesdienst, wenn Gott möchte, dass wir Gemeinschaft haben, dann ist es ja eigentlich ganz normal, dass wir selber auch Gesegnete sind. Auch wenn wir etwas einbringen, ja? Ich denke, viele haben das schon erlebt. Man hat irgendwas vorbereitet, eine Predigt oder eine Andacht oder irgendwie einen Beitrag gehabt für die Gemeinde, auch praktischer Art vielleicht, ja? Ein Baueinsatz oder irgendwie einen anderen Dienst. Man ist doch immer selber am meisten gesegnet, ja, und freut sich dann, ich konnte etwas beitragen zum Ganzen, ja, und also mir geht es auf jeden Fall so, ja, dass man selber immer am meisten profitiert.
Das ist sicherlich ein toller, eigentlich eher fast Idealzustand, den du da so beschreibst, und denke ich, trifft auch sicherlich auf dich zu oder auf uns, die wir wirklich viele, viele Jahre oder Jahrzehnte damit verbunden sind. Wenn du jetzt aber Geschwister hast, die diesen Kontext nicht haben, und da auch durchaus labiler sind, sieht das in der Praxis, das ist meine Erfahrung, deutlich anders aus.
Wie hilfst du denn diesen Geschwistern jetzt? Oder wie kann man jetzt so jemandem helfen, den Blick wieder ein bisschen anders zu bekommen?
Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, eine Beziehung aufzubauen, Kontakt zu haben, Gemeinschaft zu haben, auch außerhalb der Gottesdienste. Und im Alltäglichen über praktische praktische Wege. Manchmal funktioniert das auch ganz gut oder es ist eine gute Sache anzubieten, du lass uns mal einen Jüngerschaftskurs zusammen machen oder eine bestimmte Reihe, je nachdem wie die Problematiken da auch sind, durchzugehen, um da eine bessere Verbindung herzustellen und eigentlich den Wunsch, diesen Grundwunsch, ich gehe zum Gottesdienst, auch wenn ich morgens wirklich Mühe habe, Füße aus dem Bett zu kriegen. Ich gehe trotzdem hin, weil ich mich einfach auch mal bewusst dafür entscheide. Ich gehe jetzt und fertig und gucke, was Gott dann für mich hat, wie er mich beschenkt, was ich lernen kann oder auch für andere dann da sein kann. Es funktioniert nicht immer, das ist klar. Aber ich denke, vieles läuft über die Beziehung dann auch.
Naja, ich verstehe das schon auch, wie du das meinst. Das ist schon manchmal dieses Denken dann, ja. Und man ist auch manchmal so, dass man nach links und nach rechts schaut, ja, dass man abwiegt, okay, wie viel setzt sich da ein anderer ein und oder trage ich mich immer gleich in die Liste ein und die anderen warten erstmal ab. Also ich habe mal bei einem Gemeindeausflug erlebt, da waren ältere Geschwister, älterer Bruder, der oftmals ganz genau ein guter Christ sein wollte, ja. Und dann waren wir da am Schnitzelgrillen oder am Kotelettsgrillen da, ja, und viele haben mitgeholfen, dass alles ganze Essen aufgebaut wurde und ist ja viel nötig an Organisationsarbeit. Und dieser supergeistliche Bruder hat gar nichts gemacht, aber wer stand als erstes da, als das Schnitzel fertig war? Da habe ich auch gedacht, ist ein Widerspruch eigentlich, ja. Zu sagen, ja, wir müssen ganz treu am Wort Gottes sein und andererseits so egoistisch dann sich zu verhalten, ja. Das ist manchmal ein Widerspruch, ja. Und wir sind auch manchmal so geneigt, vielleicht auch wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir vielleicht überlastet sind und dass wir dann sagen, Mensch, warum muss ich jetzt? Die anderen tun das ja auch nicht. Und dann wägt man schon ab, ja. Dann kommt es nicht mehr aus der Freude am Herrn oder am freudigen Einsatz, sondern muss ich jetzt schon wieder. Und das kann es natürlich auch mal geben, diese Zeiten. Dann, ja.
Mir kam eben ein Gedanke, das mal hier reinzuschmeißen. Ich glaube, so ein Gottesdienst ist immer über Jahre hinweg eine sich mal nach da und mal nach da bewegende Sache. Man kann ein Programm machen mit Glück im Text und sagen, dann wäre es sehr, sehr steif. Und doch, man, das bewegt sich. Ich erinnere mich, wo wir zum Beispiel eine Zeit lang haben wir viel gebetet im Sonntagsgottesdienst. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, wir haben so viele Ungläubige in uns gebeten, so gewöhnt, lass mal weniger beten. Gut, das fanden wir dann alle gut, da haben wir weniger gebetet. Da haben wir mehr gesungen und mehr evangelistisch. Irgendwann merken wir, Mensch, das greift sich irgendwie ab. Wir müssen wieder mehr beten. Dann haben wir wieder mehr gebetet. Also es ist irgendwie so, ich glaube, so ein Gottesdienst wächst auch mit unserer Heiligkeit und mit unserer Gottesfurcht wächst das mit. Man kann also nie sagen, je nachdem in welchem Zustand, auch welchem geistlichen Zustand, die Brüder sind, die den Gottesdienst machen. Das hängt viel damit zusammen, wie diesen Gottesdienst auch abläuft.
Vielleicht noch ein Gedanke, das Thema allgemeiner Priesterdienst wäre vielleicht auch noch eine Bibelstelle, die wir erwähnen sollten, weil ich sag mal, die Verantwortlichkeit von allen beim Gottesdienst ist ja letztlich auch ein hoher Wert. Wenn er durchgestylt ist, jetzt kommen wir aus einer Brudergemeinde, relativ wenig klassisch durchgestylt ist. Wenn er durchgestylt ist, sind ja nur wenige, die dann an diesem Tag aktiv sind. Aber letztlich sind natürlich dort trotzdem alle in dem Sinn von, was du vorhin geschildert hast, gefordert, was beizutragen, indem sie da sind, indem sie dann auch beim Kaffee trinken oder wo auch immer ihren Dienst an anderen vollziehen. Also das ist schon mir auch wichtig, dass er sagt, es ist ein allgemeiner Priesterdienst, das knüpft auch an dem Alten Testament dann irgendwo an, überlegt, was macht so ein Priester, was hat er denn da eigentlich für eine Aufgabe? Hin zu Gott, aber auch hin zu den Geschwistern.
Ich würde da gerne noch was anführen. Ich denke, dass gerade diejenigen, die sich viel beteiligen, ein hohes Maß an Offenheit und Demut brauchen, auch in der Weise, wie sie sich präsentieren. Ich möchte das mal ganz konkret sagen, wenn ich die Nacht vorher schlecht geschlafen habe und müde bin und mich zum Gottesdienst schleppe, dann kann ich das meinen Geschwistern durchaus auch sagen, weil sie diese Erfahrung auch haben und dass sie durchaus auch mitkriegen, ich habe zu kämpfen im Dienst für Gott, ich habe Sachen, die ich selbst nicht verstehe. Ich habe Not mit manchen Dingen, dass wir eine Offenheit haben und eine Transparenz auch in der Art und Weise. Und bloß nicht, dass wir versuchen, eine Form zu wahren, einen äußeren Anschein zu geben. Gott kennt sowieso unsere Herzen. Und doch eine Haltung haben, Gott ist derjenige, der uns viel mehr zu sagen hat, als ich irgendjemand anders zu sagen habe. Und dann kann Gott mich vielleicht gebrauchen und dann merken auch die jungen Christen, die in den Gottesdienst kommen, die sich überwunden haben, so früh mal aufzustehen oder den Film sausen zu lassen am Abend vorher oder sonst was. Es lohnt sich. Wir machen es auch und das ist etwas, wo wir im Stehen immer wieder herausgefordert zu sein, uns auf Gott zu konzentrieren. Und auf der anderen Seite, wir sollten gerade den anderen Geschwistern, die ruhig sind, vermitteln, es ist für mich, der ich hier an der Kanzel stehe, absolut wichtig, dass du da bist. Nicht nur als Zuhörer, sondern du machst mit deinem Erscheinen alleine schon mehr Mut. Im Philipperbrief lesen wird das sehr deutlich, dass Paulus anhand des Verhaltens der Philipper ermutigt wird. 1. Thessalonicher Brief nochmal, Kapitel 1, macht mir Mut. Ende von Kapitel 2. Und dass man diese im Gottesdienst auch die Gemeinschaft dadurch ausgedrückt wird, dass man sich gegenseitig offen begegnet und sich gegenseitig braucht auch und das auch deutlich macht. Ich brauche auch die kleinen Jungs, die in der Stunde sitzen, weil ihre Eltern sie mitgeschleift haben. Und wenn ich merke, dass in ihrem Leben sich was tut und sich was ändert, das macht mir geistlich mehr Mut als irgendeine tolle Kassette, die ich mir anhöre oder irgendeine tolle Predigt. Das Prinzip auch in der Bibel.
Ja. Gut. Ja, ich habe noch einen Vers aus Epheserbrief, den hatten wir auch noch nicht. Ich will den nur lesen. Man kann da bestimmt noch einiges mehr zusammentragen. Das stand auch immer in den Studienheften von Ernst Mayr, Epheser 4, Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes und für die Erbauung des Leibes Christi, Jesu Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Hier könnte man auch noch vieles herausschälen, ja, was hier Gottes Wort uns da auch sagt. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen eigentlich. Ich denke, wir können noch lange sitzen und vieles austauschen und mitnehmen. Aber auch das Schönste hat mal ein Ende. Und ich denke, es ist dann auch gut gewesen. Ich möchte noch ein paar Beobachtungen vielleicht am Schluss weitergeben. Was sollten wir beachten, wenn wir lebendiges Gemeindeleben fördern wollen? Und das wollen wir ja. Also mir ist die letzten Jahre wichtig geworden, bei allem Dienen und sich einbringen, auch in der Gemeinde, dass ich weiß, ich stehe vor Gott. Gott kennt mein Herz, er kennt auch meine Motive, warum ich was mache oder nicht mache. Menschen sind da manchmal vielleicht ungnädig oder beurteilen etwas nicht richtig, weil sie vielleicht andere Dinge vermuten. Es geht jetzt in erster Linie nicht darum, dass Menschen mit uns zufrieden sind, ja, dass man Anerkennung gewinnt, sondern dass wir wissen, wir sollen es so tun, unserem Dienst, dass wir es für Gott richtig tun, ja, dass Gott geehrt wird und Gott wird uns auch gerecht beurteilen. Er hat ein ausgewogenes und objektives und gerechtes Urteil für unser Leben. Und es sollte alles, was wir tun, auch von Herzen kommen. Es sollte echt sein, ja. Nicht schlimmer als Pharisäertum und Heuchelei. Also das ist ja das, was Herr Jesus auch den bibelkundigen Schriftgelehrten und Pharisäern angelastet hat, ja. Getünchte Gräber. Das ist eigentlich traurig. Und wir können auch solche Züge annehmen, ja, dass wir vieles wissen und unser Wort ist dann fernab von jeder Lebensrealität. Das kann auch durchaus sein. Wir stehen vor Gott. Das Zweite, Leben schafft Formen, aber Formen schaffen nicht unbedingt Leben. Ja, und wir leben in irgendwelchen Formen, im persönlichen Leben, auch im Gemeindeleben. Ja. Auch wenn wir das nicht Liturgie nennen oder irgendwie festgelegter Gottesdienstablauf, aber wir haben auch unsere gewachsenen Traditionen. Und ist auch nicht schlimm, aber die können sich durchaus auch mal wieder ändern. Ja, man kann auch mal die Formen verändern, aber Leben wird immer Formen schaffen. Ja, es gibt kein Leben ohne Form. Aber man darf nicht jetzt nachher die Form versuchen zu konservieren. Da gibt es vielleicht nur noch leere Fassaden und wo das Leben dahinter auch fehlt. Das nächste, nicht stehen bleiben. Natürlich, man will immer Gutes und Wertvolles im Glaubensleben, will man konservieren, will man bewahren. Aber Es geht darum, weiterzugehen mit dem Herrn, ja, und auch neue Erfahrungen, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich denke jetzt auch gerade an ein Beispiel mit den Liederbüchern. Ja. Ich kenne auch Kreise von älteren Geschwistern, die haben immer das gleiche alte Liederbuch noch. Ich vermute fast, sie wollen diese gute geistliche Tradition einfach bewahren und nehmen einfach nichts Neues dazu. Ja, weil sie denken, wenn wir an diesem Liederbuch festhalten, dann konservieren wir das. Ja. Dann ist das eine Garantie für uns, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Aber ich glaube, das ist nicht so. Nicht stehen bleiben. Geistlichkeit kann man nicht konservieren oder einfrieren, um sie festzuhalten. Und auch bei Gottesdienstleitung, leite in der Abhängigkeit von Gott. Sei offen und bete um Gottes Hilfe, gute Ideen und das Einbinden der Gottesdienstbesucher. Also da merkt man besonders, auch wenn man in dieser Verantwortung steht, so habe ich festgestellt, wir brauchen Gottes Führung. Ja, weil das ist nicht alles so steif und gleich. Und wenn ich jetzt vorbereitet bin, dann kann auch in meinem Gottesdienst ganz spontan es anders laufen. Ja. Und dann darf man auch sich freuen, wenn Veränderung reingekommen ist, wenn vielleicht andere Besucher da sind. Und dass man dann auch offen ist mal für Abänderungen, für Korrektur. Und nicht das Spontane als Gefahr sehen. Ja. Dass man sagt, jetzt kommt mein Kartenhaus hier zum Einfall, sondern dass es einfach so Gott gewollt ist, auch spontan Dinge hineinzunehmen. Ein weiterer Punkt, schätze die Bereitschaft, sich einzubringen, auch wenn das Ergebnis nicht optimal ist. Wir selber sind ja auf die Gnade der anderen auch angewiesen. Bei uns klappt auch nicht immer alles. Ja? Ich denke jetzt auch, wenn ein musikalischer Beitrag ist und da gibt es ein paar schiefe Töne, ja, dass man jetzt nicht denkt, oh Mensch, das war ja nicht 100%, das war also ein bisschen mangelhaft, hätte man ein bisschen mehr üben müssen, sondern dass man sich freut, da war jemand, der wollte sich einbringen, er hat es gewagt, da vorne hinzustehen, was viele andere nicht gemacht haben. Und da ist halt ein bisschen was schiefgegangen, aber das macht doch nichts. Gut, dass du dich eingesetzt hast. Ich denke, manche, die so perfektionistisch sind, die kommen nie dazu, etwas selber zu tun, ja, weil sie Angst haben, ich könnte ja irgendwie einen Fehler machen. Und andere bringen den Mut auf, wagen etwas für den Herrn Jesus und es klappt aber nicht so hundertprozentig. Ich denke, das ist viel besser, als wenn man nur auf der sicheren Seite immer bleiben will und sich für nichts aufrafft und dem Herrn vertraut.
Die beste Garantie, dass man keine Fehler macht, ist, nichts zu tun.
Und das ist der größte Fehler. Das ist der größte Fehler. Das ist absoluter Ungehorsam. Ja, 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 das ist klar. Und so sind wir auch groß geworden, ja, von Kindesbeinen an. Ich weiß noch, unsere Tochter, als sie Fahrradfahren lernte, die ist hingefallen, schmiss das Fahrrad in die Hecke und hat gesagt, ich fahre nicht mehr wieder. Aber sie hat es doch nicht beherzigt. Sie hat es dann noch gelernt, ja. Und ein weiterer Punkt, lass dich von Meckerern nicht unterkriegen. Ja, Wilfried hat, denke ich, auch so eine Formulierung für die Kundschafter, Josua und Kaleb und die anderen 10, ja, da hat er ja so eine Gliederung bei einer Predigt hier, die heißt jetzt wieder 2 Mutmacher und 10 Miesmacher und tausende Mitmacher. Irgendwie sowas hat er, glaube ich, diese Predigt umschrieben. Ja. Also lass dich nicht von den Miesmachern entmutigen. Ja. Manfred Siebert hat auch so ein Lied, wir sind die Meckerer. Das ist auch sehr empfehlenswert, das Lied mal anzuhören. Aber lass dich nicht entmutigen davon. Ja. Es gibt immer irgendwas auszusetzen oder irgendwie so Spitzfindigkeiten. Man könnte sich da lange drüber aufregen, aber lass dich ermutigen, auch von denen, die nicht immer alles kritisieren oder rumdeuteln. Sei lernbereit und sei auch offen zu lernen von anderen Gottesdiensten, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so gewohnt sind. Ich habe es vorhin gesagt, wir leben in einer Tradition von 2000 Jahren, wo Christen Gottesdienst gefeiert haben. Manches ist uns völlig fern, ja. Aber vielleicht können wir doch mal etwas lernen, wo wir Aspekte auch mitnehmen von Menschen, die geistig leben wollten in ihrer Zeit und die uns vielleicht manches voraus hatten, ja. Und dass wir da nicht immer ablocken und sagen, ja, die waren ja nicht in der KfG oder so. Ja, oder die gehören ja nicht zu unserer Denomination, oder die haben das wieder gehabt, das war auch verkehrt. Man kann ja einfach mal auch offen sein, ja, was kann ich lernen von anderen, ohne gleich alles niederzumachen. Und wir können ja auch hier bei der KFG-Konferenz auch mal einander fragen, beim Kaffee trinken oder beim Essen, ja. Wie macht ihr das denn in eurer Gemeinde, ja? Oder wo siehst du jetzt die Stärken bei euch, ja? Was klappt bei euch gut, was hat sich bewährt, dass wir da auch vieles abschauen können und vielleicht auch gebrauchen können für unser Gemeindealltag. Ja, den vierten Punkt, ich denke, da können wir uns selber mal noch mit beschäftigen, da wird jetzt die Zeit sprengen. Wie wird der Gottesdienst im Himmel sein? Da, wo es keine Mikrofone gibt, kein Kindergeschrei oder anderes, ja, wo Schwierigkeiten sind. Wie wird der Gottesdienst im Himmel sein, ja, wo alles Äußere weg ist?
Ich glaube, da werde ich super predigen.
Ja. Ja, wie ist da die Anbetung? Ja, da sind wir alle plötzlich Liederdichter wie Paul Gerhardt dann, ja. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Um das geht es ja. Wir stehen vor Gott und wir wollen ihm die Ehre geben. Und wer nach seinen Wegen auch Gottesdienst feiern möchte, ja, und auch in diesem doppelten Verständnis, wie es gesagt wurde, wir sind ja eigentlich Leute, die vom Herrn Jesus, er hat uns gedient am Kreuz, ja. Er ist gekommen, um das Lösegeld für uns zu bezahlen. Ja? Und was ist denn unser Dank, unser Lob? Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Ja? Gott schenkt uns seine Güte und wir danken ihm dafür. Eigentlich ist das wie so ein Reflex, sollte das sein dann. Ja? Wir erfahren die Güte Gottes und sagen Danke. Das, was wir von jedem Kind eigentlich auch verlangen. Und von daher, wir sind jetzt nicht am Ende, dass wir jetzt wissen, wie wir Gottesdienst gestalten, aber wir sehen, es ist so eine Fülle von Möglichkeiten. Und das soll nicht Anlass in unseren Gemeinden sein zum Streit über die Liedauswahl und über dies und jenes, sondern wir sollen da auch Wege finden, auch das, was Gott möchte, einzubringen, ja, und einzubauen. Und ich bin immer froh, wenn ich da Anregungen bekomme von anderen, ja, oder andere Gemeinden kennenlerne und etwas aufschnappen kann, was für uns auch segensreich sein kann. Also ich danke auch für euer mit dazu beitragen heute Nachmittag. Es war so ein richtiger Workshop. Und ich möchte auch mit uns zum Abschluss beten. Und dann können wir aufs Abendessen warten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir die Gesegneten sind. Ja, du beschenkst uns immer wieder neu, auch da, wo wir uns aufmachen und dein Wort aufschlagen, auch verstehen wollen, was du dir dabei gedacht hast, mit der Gemeinde, mit der Zusammenkunft, mit dem Gottesdienst. Ja, du möchtest, dass wir dich ehren, denn das ist gut für uns. Ja, wir brauchen den Aufblick zu dir, damit wir wissen auch, wofür wir leben und wie teuer du uns erkauft hast. Ja, wir danken dir auch für all das Gute, was du uns in unsere Gemeinden hineingelegt hast, all die Vorbilder, die wir da auch jeden Sonntag sehen. Und dass wir gemeinsam dienen können. Ja, jeder von uns braucht auch den Dienst des anderen. Es ist ein Geben und Nehmen. Ja, und du füllst uns die Hände, damit das möglich wird. Dafür danken wir dir. Amen.